Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
In SWR 1 Leute reden wir heute über eine Krankheit, vor der die meisten Menschen Angst haben. Schätzungsweise 1 Million sind erkrankt. Man rechnet damit, dass jedes Jahr 200.000 dazukommen. Es geht um Alzheimer. Unser Thema heute am Welt-Alzheimer-Tag. Wir haben einen Experten, einen Arzt und Molekulargenetiker eingeladen. Der sagt, der kann frohe Botschaft mitbringen. Kommen wir gleich zu. Es ist Dr. Michael Nils. Guten Tag, Herr Nils.
Guten Tag, Herr Siller.
Alzheimer als Angstgespenst für die meisten Leute, weil wir alle oder fast alle denken, Alzheimer ist ein unabwendbares Schicksal, wenn man alt wird. Sie sagen, das stimmt nicht. Warum?
Nun denn, Alzheimer ist von der Natur aus nicht vorgesehen. Unser Gehirn ist dafür gemacht, bis ins höchste Alter geistig fit zu sein. Wir sehen es an Kulturen, wie zum Beispiel in Japan, in Okinawa, wo die Menschen noch sehr nah an unseren natürlichen Bedürfnissen leben, also so leben, wie die Natur es von uns erwartet. Viel körperliche Arbeit, viel soziale Kontakte und vieles mehr, auch von der Ernährung her. Und dort ist die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden, zum Beispiel 30 Mal höher als in Deutschland. Gleichzeitig ist aber die Rate an Alzheimer um einen Faktor 5 geringer. Also nur 20% derer, die in Deutschland erkranken würden, an Alzheimer erkrankt dort. Und das ist ein ganz klares Zeichen, dass es ein kultureller Faktor ist. Denn wenn die Menschen, die von Japan nach Amerika umsiedeln, dann und die Kultur der Amerikaner zum Beispiel annehmen, dann steigt das Alzheimer-Risiko für diese Patienten auf das gleiche Niveau wie das, was bei den Amerikanern vorliegt.
Also unterm Strich erstmal die Lebensführung ist ganz entscheidend.
Die Lebensführung ist ganz entscheidend, genau.
Das haben Sie in Ihrem ersten Buch, die Alzheimer-Lüge, schon dargestellt. Ein Bestseller nach wie vor. Jetzt haben Sie nachgelegt mit einem Band, der jetzt gerade passend zum Welt-Alzheimer-Tag erschienen ist. Da ist die Überschrift, Alzheimer ist heilbar. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen und zu viel versprochen?
Naja, also in USA hat man die Vorgaben, die ich sozusagen in meinem ersten Buch gelegt habe, hat man umgesetzt. Man hat es in einer kleinen Gruppe gemacht, 9 Patienten, die in sehr frühe bis frühe Phase von Alzheimer erkrankt waren, auch Vorstufe von Alzheimer erkrankt waren, hat man diese Grundlagen, die ich gelegt habe, umgesetzt und alle 19 geheilt worden. Und 9 von 9 ist schon dramatisch, wenn man vergleicht 0 von 1 Million bei herkömmlicher Therapie.
Das ist wohl wahr, aber Alzheimer ist heilbar, sollte nicht als Wunderversprechen verstanden werden, dass jeder, der Alzheimer hat, übermorgen gesund ist.
Nee, also es muss, wie gesagt, es ist auch der Untertitel des Buchs, rechtzeitig erkannt werden. Man muss rechtzeitig zurück in ein gesundes Leben, ein Gehirn, das durch Alzheimer komplett zerstört ist, kann man nicht mehr reparieren. Solange aber die Krankheit noch auf einen kleinen Bereich im Gehirn, den sogenannten Hippocampus, lokalisiert ist. Der Hippocampus ist die Zentrale für unser emotionales Erinnern. Solange der Hippocampus, das ist so ein Fremdwort, was ich heute häufiger verwenden werde, also gleich führe ich es gleich mal ein. Hippocampus heißt Seepferdchen, eine Seepferdchen-ähnliche Struktur und die ist verantwortlich dafür, dass auch die Zuhörer jetzt sich an alles erinnern können, was ich sage, weil es aus einer Erzählung kommt, vielleicht ein bisschen Emotionen weckt und alles, was wir emotional erfahren, wird durch den Hippocampus gemerkt und schon nach einmaligem Erfahren. Und dieser Hippocampus eben, der ist der Ausgangspunkt für Alzheimer. Und solange die Krankheit auf diese Region noch fokussiert ist, solange wir nur sozusagen Erinnerungsprobleme haben, aber noch keine Probleme im logischen Denken, weil das restliche Gehirn befallen ist, solange ist Alzheimer heilbar.
Herr Nils, sagen Sie uns doch zunächst einmal, was passiert eigentlich im Kopf, damit das alles solche Auswirkungen hat? Ich darf vorausschicken, Helmut Schmidt, der Ex-Bundeskanzler, hat mir vor etwa 20 Jahren mal seine 3 Stufen gesagt. Erst merkt der Betroffene, dass er vergesslich wird, dann merkt auch die Umgebung, dass er vergesslich wird und zum Schluss merkt es nur noch die Umgebung. Mhm. Ist das irgendwie zutreffend?
Das ist sehr zutreffend, ja. Also die Krankheit beginnt wirklich da, wo unsere Erinnerungen aufgezeichnet werden, also die täglichen Erinnerungen. Nicht das Vokabellernen, nicht das Musikstück lernen, sondern die Erinnerungen, was wir täglich erleben, selbst was wir täglich denken, also unsere Gedanken aufgezeichnet werden, also Gedanken, die uns wichtig sind. Und diese Hirnregion, wo das passiert, nennt man den Hippocampus. Die Natur hat uns dafür sozusagen gefertigt, also einen Plan entwickelt für uns, der uns erlaubt, bis im höchsten Alter diese Hirnzentrale, den Hippocampus eben biologisch aktiv zu halten. Dazu hat sie einen wunderbaren Mechanismus entwickelt und der nennt sich Nervenzellneubildung, mal auch Neurogenese genannt. Das heißt, der Hippocampus kann bis ins höchste Alter täglich tausende neue Hirnzellen bilden, die 2 Aufgaben haben. Zum einen die Erinnerungen, die neuen, die jeden Tag reinkommen, zu sammeln und als Erfahrungswissen abzuspeichern. andererseits aber auch unseren Stress zu regulieren, unsere Stimmungslage zu regulieren. Das heißt, immer wenn diese Hirnzellen nicht gebildet werden, haben wir Probleme mit Erinnerung. Gleichzeitig sind wir aber auch weniger stressresistent. Und dieser Mangel an Stressresistenz sorgt dafür, dass in der frühen Phase von Alzheimer, also ganz frühen Phase, wir jetzt einerseits vergesslich sind, andererseits aber auch Angst haben vor neuen Situationen. Mhm. Wir sind eigentlich in einem Stadium, was man Depression nennt. Deswegen wird auch die frühe Phase von Alzheimer sehr häufig mit der Depression verwechselt. Antidepressiva zum Beispiel haben nichts anderes als Aufgabe, diese Neubildung von Nervenzellen wieder im Hippocampus anzuregen. Das Problem ist, Alzheimer entsteht, wenn die Nervenzellneubildung im Hippocampus nicht optimal läuft. Und wenn man neue Nervenzellen bilden will im Hippocampus, und das kann der 92-Jährige noch genauso wie der 18-Jährige, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Und wenn die nicht erfüllt sind, entsteht Alzheimer.
Wenn ich jetzt schon mit 60 so weit bin, dass ich keine oder kaum noch neue Gehirnzellen aktivieren kann, kann man das dann noch ändern? Ich das mit 60 falsch mache, kann ich es mit 70 trotzdem noch richtig machen und es kommen wieder neue?
Absolut. Hat man zum Beispiel eine schöne Studie gemacht, 120 ältere Menschen aus dem Seniorenheim genommen, 60 davon hat man gesagt, so, jeden Tag bewegt ihr euch eine Stunde durch den Wald, geht spazieren. Die anderen 60 waren die Kontrolle. Dann hat man einfach gesagt, naja, in der Stunde macht ihr einfach mal ein bisschen Gymnastik im Sitzen. Aber keine große körperliche Anstrengung. Nach einem Jahr hat man den Hippocampus vermessen. Die Gruppe, die sich bewegt hat, deren Hippocampus ist um 2% gewachsen. Ja, die Erinnerungsfähigkeit nahm zu, die Stressresistenz nahm zu. Das heißt, die Leute waren stressresistenter und hatten eine höhere Erinnerungsfähigkeit und einen größeren Hippocampus. Die Gruppe, die sich nicht bewegt hat, die nur saß und Gymnastik gemacht hat, deren Hippocampus ist um 1,5% geschrumpft, die Stressresistenz hat abgenommen und die Erinnerungsfähigkeit ebenso. Interessanterweise, eine Stunde Bewegung am Tag bedeutet schon mal eine Alzheimer-Risikoreduktion um 50%. Könnte man Bewegung in eine Pille packen, wäre das Alzheimer-Problem schon zur Hälfte gelöst.
Viele Leute sagen, Alzheimer, was ist das eigentlich? Ist das dasselbe wie Demenz oder wie? Demenz ist ein Oberbegriff und Alzheimer die häufigste
Form davon, Demenzerkrankung? Ja, ungefähr 2/3 aller Fälle. Demenz heißt einfach nur, dass man seinen Geist, seinen Verstand nicht mehr nutzen kann, dass er einem abhanden gekommen ist.
Also wenn ich heute Abend eine Flasche Wodka auf Ex trinke, habe ich morgens 1 bis 2 Tage Demenz und dann ist wieder gut.
Ja, vielleicht, ja, dann wie schnell den Alkohol abbauen, aber mit Sicherheit relativ schnell danach. Also die nächsten Stunden da nach dem Wodka haben sie bestimmt eine Demenz, aber die ist eben vorübergehend. Alzheimer-Demenz ist progressiv und das heißt, die schreitet fort, ist unaufhaltsam an sich. Und geht aber von einem speziellen Organ aus, dem Hippocampus. Mhm. Deswegen nenne ich sie auch eine hippocampale Demenz. Und der Hippocampus eben verantwortlich für unser Erfahrungswissen. Deswegen ist auch das Erste, was uns sozusagen abhanden kommt, die Fähigkeit, täglich Erlebtes zu erinnern.
Das heißt, wir können durchaus weiter über Alzheimer im Speziellen reden, weil das die häufigste Demenzerkrankung ist.
Ja, und nicht nur das. Wenn wir das Programm, das ich für Alzheimer-Demenz entworfen habe, anwenden, dann verhindern wir die zweithäufigste Demenzform auch und das ist die atherosklerotische Demenz. Das heißt die Demenz, wo die Blutgefäße im Gehirn verstopfen und entweder zum Schlaganfall kommt oder zu Mikroinfarkten und das macht ungefähr 1/3 aller Demenzpatienten aus. Mhm. Das heißt, wir tun mit einer Sache eigentlich 2 gute Dinge.
Würde ich jetzt nicht widersprechen, aber ergänzen, wenn man das befolgt, was Sie im gleich noch ausführlich hier darlegen werden, dann tut man viel gegen ganz viele andere mögliche Erkrankungen und sei es nur eine einfache Erkältung. Denn, ich darf das vorwegnehmen, gesundes Essen, viel Bewegung, genug Schlaf und ein funktionierendes soziales Umfeld und leben länger gesund und zufrieden und glücklich.
Ja, im Prinzip ist es so einfach. Das Problem liegt eigentlich nur darin, dass es einfacher für Alzheimer bisher nicht erkannt worden ist oder nicht erkannt werden wollte.
Nicht erkannt werden wollte. Jeder Alzheimer-Patient möchte, dass es erkannt wird.
Natürlich, das geht nicht. Die Frage ist ja nicht, ob es die Alzheimer-Patienten wissen dürfen. Es geht darum, ob es opportun ist, weil solange Alzheimer natürlich die unvermeidbare Krankheit ist und die unabwendbar ist und die gegen die man offiziell laut Lehrmeinung nichts tun kann oder kaum etwas tun kann, so bleibt im Prinzip nur noch die Hoffnung, dass irgendwann eine Pille entwickelt wird, die das Ganze wegzaubert. Und das wird es natürlich nicht geben, weil ein Mangel an Bewegung, ein Mangel an gesunder Ernährung kann man eben nicht in eine Pille packen.
Herr Nils, würden Sie so weit gehen zu sagen, die Pharmaindustrie verhindert vernünftige Aufklärung, um Geld zu verdienen?
Naja, das würde, ja, glaube ich, nicht den Rahmen sprengen hier. Das ist ja eigentlich für...
Meinen Sie, das ist eine Binsenweisheit?
eigentlich, ja oder nicht? Ich meine, die verdienen ja.
Ich frage, Sie sind der Experte.
Na gut, man verdient natürlich als wenn man Medikamente entwickelt, nicht an den Leuten, die dafür sorgen, dass sie gesund bleiben, aufgrund dessen, dass sie einfach sich gesund verhalten, sondern man verdient natürlich nur an den Menschen, die krank werden und möglichst lange krank bleiben. Chronische Krankheiten sind natürlich ideal. Und ja. wenn Leute chronisch krank bleiben, dann kann man natürlich ewig lang therapieren.
Ein Krankheitssystem, das davon lebt, dass man Geld verdient, macht die Leute nicht gesund.
Nee.
Man kann Alzheimer vermeiden, man kann Alzheimer, selbst wenn es ausgebrochen ist, zumindest bis zu einem bestimmten Stadium, sogar heilen. Wie das geht, erklärt unser heutiger Studiogast, der Molekulargenetiker und Arzt Dr. Michael Nils. Eine gesunde Lebensweise ist die Hauptsache. Welche 4 Bausteine sind das?
Ja gut, die Voraussetzung, die wir schaffen müssen, ist, dass diese Hirnzellen, die im Hippocampus, also diese Zentrale für unser tägliches Erinnern, dass diese Zellen wachsen, müssen wir die Voraussetzung dafür schaffen. Und bei Wachstum kann man auch zum Beispiel an Pflanzenwachstum denken. Schon 1828 hat man herausgefunden und ein Gesetz formuliert, das Gesetz des Minimums. Das heißt, wenn einer Pflanze irgendetwas fehlt, zum Beispiel Phosphat, Kalium, Wasser, Licht, was auch immer, hat man 12 Faktoren damals definiert. Wenn nur eins von diesen 12 Faktoren fehlt, wächst die Pflanze nicht mehr. Und es nützt auch nichts, wenn der Pflanze zum Beispiel Wasser fehlt, dass ich die doppelte Menge Dünger gebe. Wenn Wasser fehlt, muss ich Wasser geben. Für das Wachstum der Hirnzellen kann man das gleiche Gesetz anwenden. Es sind natürlich nur andere Faktoren, zum gewissen Grad. Wir brauchen natürlich auch einen gewissen Dünger. Ne? Wir brauchen richtige Ernährung. Dass diese Zellen aber wachsen, brauchen wir auch schon Bewegung. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass Bewegung jede Menge hormonelle Faktoren freisetzt, die dem Gehirn signalisieren, der Mann bewegt sich oder die Frau bewegt sich, also muss mit Erfahrung zu rechnen sein. Und wenn ich mit Erfahrung zu rechnen habe, brauche ich mehr Hirnzellen, die diese Erfahrung abspeichern. Also ist sinnvoll, dass diese hormonellen Faktoren, die Muskeln zum Beispiel freisetzen, dass die ins Gehirn gelangen und diese Hirnzellen zum Wachstum anregen. Beim Gesetz des Minimums kommt aber dann der nächste Faktor dazu. Okay, sollen diese Hirnzellen jetzt wachsen, brauche ich Hirnbausteine. Ja, ich meine Bausteine, die diese Hirnzellen zum Wachsen benötigen, sonst würden sie ja verkümmern. Die werden angeregt zum Wachsen, aber ja, kein Material da. Sozusagen Bauplan beim Architekt, aber kein Baumaterial. Und diese Faktoren, da gibt es viele, gehört Cholesterin dazu. Also man darf das Cholesterin nicht unendlich senken, weil Cholesterin ist ein wichtiger Baustein. Ein ganz wichtiger Baustein, der fast bei sehr vielen Menschen fehlt, ist die Omega-3-Fettsäure, die es zum Beispiel im Fisch gibt. Und die regt das Wachstum an. Es gibt natürlich auch Nährstoffe, die das Gehirn benötigt. Und so gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Das wäre jetzt, würde die Sendung sprengen, würde man die jetzt alle aufzählen. Aber wenn die vorhanden sind, dann wächst das Hirn ganz hervorragend. Dann ist es aber so, natürlich, also diese Hirnzellen wachsen ganz hervorragend heran. Hirnzellen sind aber soziale Wesen, so wie wir auch. Wir verkümmern, wenn wir isoliert sind. Und das Gleiche gilt auch für diese Hirnzellen. Das heißt, wenn die heranwachsen, können die nur überleben, wenn sie Kontakt bekommen zu anderen Hirnzellen. Und diese Kontakte werden dann unsere Erinnerung quasi. Ja? Die Erinnerungen sind die Kontakte zwischen diesen Hirnzellen. Das heißt, nur wenn ich neue Erinnerungen schaffe, schaffe ich auch solche Kontakte. Und diese Kontakte sind gleichzeitig das Signal für diese Hirnzellen, bitte bleib da, wir brauchen dich. Mhm. Das heißt, wenn sozialer Kontakt zwischen den Hirnzellen geschaffen wird, indem wir selbst soziale Kontakte pflegen, die zur Erinnerung führen, emotionalen Erinnerungen, denn wir sind ja soziale Wesen. Das heißt, je mehr wir mit anderen Menschen in Kontakt sind, umso mehr Sachen erleben wir, die uns berühren und die uns emotional begeistern. Mhm. Und begeistern heißt, der Geist wächst, die Hirnzellen verknüpfen sich, bleiben erhalten und sorgen dann ganz effizient dafür, dass wir keinen Alzheimer bekommen.
Dr. Michael Nils hat schon mit dem Buch Die Alzheimer-Lüge einen Bestseller gelandet, wo er gesagt hat, Leute, das ist kein unabwendbares Schicksal, dass man im Alter Alzheimer kriegt. Ihr könnt einfach was dagegen tun, indem ihr ein vernünftiges Leben führt. Und vernünftig heißt nicht voller Entbehrungen, sondern durchaus eins, das Spaß macht. Die Grundbausteine haben wir eben schon genannt. Gesundes Essen, viel Bewegung, genügend Schlaf, ein intaktes soziales Umfeld, also gute Freunde um einen rum und vielleicht sogar hier und da noch ein bisschen was Soziales selber leisten. Gutes tun, könnte man ganz platt sagen. Nehmen wir die Dinge ein bisschen auseinander, beziehungsweise unterfüttern wir sie. Gesundes Essen, mediterranes Essen, nicht zu viel Fleisch, viel Fisch. Gemüse und Obst.
Ja, im Prinzip schon. Also natürlich ist es so, wir müssen darauf achten, dass alles, was das Gehirn braucht, also diese Hirnzentrale, der Hippocampus, den er braucht zum lebenslangen Wachsen, dass alles eben dazu dem Körper zugeführt wird. und vor allem nichts zugeführt wird, was ihm schadet. Ja, das ist ja noch das zweite Problem. Also Alzheimer ist nicht nur eine Mangelkrankheit, möglicherweise, dass es mangelt an bestimmten Baustoffen, wie zum Beispiel Fischfett, ja, also Omega-3-Fettsäuren oder Omega-3-Fettsäuren aus gesunden Ölen. Es ist ja auch so, dass wir durch unsere moderne Ernährung nicht nur diesen Mangel erzeugen, sondern auch noch Stoffe zuführen, die dem Hippocampus, dieser Hirnzentrale, schaden.
Nämlich?
Das Wachstum zum Beispiel einschränken.
Was wäre das?
Zum Beispiel, wenn wir Fette zu uns nehmen, die die Entzündung im Gehirn steigern. Also wir leben eigentlich heutzutage in einem Stadium permanenter oder chronischer Entzündung. Nur ein Beispiel. Entzündung ist wichtig für uns. Also eine Entzündung, wenn wir einen Sprissel in die Haut uns stechen, dann muss erstmal eine Entzündung stattfinden, dass das Gewebe weich wird, aufgelöst wird und der Stachel, der Sprissel sozusagen wieder herauseitern kann. Hinterher muss die Entzündung aber abgeschlossen werden, die Wunde muss sich wieder schließen. Wenn die Entzündung weitergehen würde, wäre ja fatal.
Ja.
Das heißt, wir brauchen eine Balance zwischen Entzündung anregen, Entzündung hemmen. Für die Entzündung Anregung sind bestimmte Fettsäuren entscheidend, die sogenannten Arachidonsäuren, also Omega-6-Fettsäuren. Die brauchen wir in gewisser Menge, sind auch Hirnbausteine. Um die Entzündung wieder abzubauen oder zu hemmen und die Gesundung einzuleiten, brauchen wir Omega-3-Fettsäuren, die aus dem Fischöl zum Beispiel kommen. Die Balance zwischen beiden wäre ein Verhältnis 1:1 ungefähr. Das wäre ideal. Das entspricht auch dem, was der Jäger und Sammler täglich zu sich nahm. Durch zu viel Wurst zum Beispiel oder zu viel Butter. Butter zum Beispiel hat fast nur die Omega-6-Fettsäure bis zu 2%, also 2 Gramm pro 100 Gramm. Und zwar als Arachidonsäure, aber praktisch keine Omega-3-Fettsäuren. Die moderne Ernährung hat ein Verhältnis von ungefähr 20:1 Omega-6 zu Omega-3 anstatt 1:1. Und durch diese Menge an proentzündlichen Stoffen, entzündungsförderlichen Stoffen, sind wir in einem Stadium permanenter Entzündung. Dieses Stadium permanenter Entzündung führt dazu, dass die Bildung neuer Hirnzellen gestört ist und damit Alzheimer-Vorschub geleistet wird.
Können Sie das in anderthalb Sätzen auf den Punkt bringen? Was nicht zu viel und was lieber doch?
Ja, ich würde möglichst viel Wurst weglassen, am besten komplett. Milchprodukte, vor allem die fettreichen, massiv einschränken. Und dafür mehr Sachen essen, die gesunde Fette beinhalten. Da gehört Rapsöl dazu. Da gehört zum Beispiel Olivenöl dazu. Distelöl in geringen Mengen. Es gibt Walnussöl zum Beispiel. Also es gibt sehr viele gesunde Öle. Mhm. Und dann gehört noch dazu, dass man das Gehirn mit Nährstoffen versorgt. Dazu gehört zum Beispiel dann das Kokosöl.
Okay, aber Obst und Gemüse nach wie vor.
Obst und Gemüse auf jeden Fall, solange es aus biologischer Qualität hat. Denn dann, wenn es jetzt nicht biologische Qualität hat, sind dann Pestizide dabei. Und ja, die hemmen wiederum das Hirnwachstum.
Um auch ein paar Mails zu beantworten, die gekommen sind. Es kann sein, dass man trotzdem Alzheimer kriegt, obwohl man sich vernünftig ernährt. Nur die Chance, das zu kriegen, ist wesentlich geringer.
Ja, also das ist jetzt...
Das ist kein Wundermittel.
Es ist so, es gibt nicht das Wundermittel. Ich habe vorhin mal ganz kurz angedeutet, es geht um das Wachstum des Hippocampus, die Neurogenese, die Zellbildung im Hirn, die ein Leben lang stattfinden kann. Und dass das Gesetz des Minimums existiert, also was jeder Landwirt versteht. Ich muss sozusagen für alle Stoffe sorgen, damit eine Pflanze wächst. Und das Gleiche gilt eben auch für unser Gehirn. Das heißt, wenn ich durch Bewegung, durch genügend ausreichend Bewegung dafür sorge, dass diese Hirnzellen anfangen zu wachsen, ich aber gleichzeitig mich schlecht ernähre, dann kriegen die keine Bausteine und das war's dann.
Aber selbst wenn man all das berücksichtigt, kann es trotzdem sein, dass sowas passiert. Ich meine, das Leben ist nun mal ungerecht und manch einer kriegt eine Krankheit, die andere nicht kriegen, obwohl sie ein ähnliches Leben führen.
Ja, natürlich. Also das Leben ist natürlich sehr komplex und es geht nicht darum, dass man Alzheimer auf null reduzieren. Es geht um Risiken. Ja. Das Leben ist ein statistischer Prozess. Allerdings, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Krankheit ausbricht, wenn ich sozusagen hirngerecht lebe, die ist so gering, dass ich mir keine Sorgen machen müsste.
Okay.
Die Problematik ist ja die, dass wir nur Studienerkenntnisse haben bisher oder hatten bisher, wo Menschen entweder sich genügend bewegen, reduziert das Risiko, oder sich gesund ernähren, reduziert das Risiko. Aber alles zusammen, was das Minimumgesetz fordert, wird selten gemacht. Ja. Bis auf diesen einen Versuch in den USA, wo man 9 Alzheimer-Patienten im Frühstadium alles angedeihen ließ. Und Wunder über Wunder, die Menschen wurden geheilt.
Ja.
Und es klingt aber nicht wie eine Wunderheilung, wenn man das mal verstanden hat, was da eigentlich zusammenkommt.
Es ist logisch.
Es ist einfach nur logisch.
Einer der Bausteine ist auch genügend Schlaf. Mhm. Das kann man natürlich versuchen herbeizuführen, indem man früh genug ins Bett geht, wenn man weiß, dass man um 6 aufstehen muss. Gibt aber auch Leute, die können schlecht schlafen. Mhm. Was machen die?
Ja, Schlafhygiene ist ganz entscheidend. Also man muss natürlich im Schlafen passieren bestimmte Prozesse. Das sollte man verstanden haben, warum das überhaupt wichtig ist. Ich gehe mal zurück auf dieses Hirnwachstum. Das Hirnwachstum selbst findet nur im Schlaf statt. Gleichzeitig findet eine Reinigung des Gehirns im Schlaf statt. Es ist bewiesen worden, dass das sogenannte Alzheimer-Toxin, ein Stoff, der durch Stress und durch Mangel an diesen Hirnzellen gebildet wird im Hippocampus, wird jede Nacht wieder rausgewaschen. Schlafe ich schlecht, findet das Herauswaschen nicht statt. Schlafe ich schlecht, findet auch die Neubildung der Hirnzellen nicht statt. Das heißt, viele Prozesse finden im Gehirn statt, besonders nachts, wenn wir schlafen sollten. Schlaf ist für uns eine ganz natürliche und essentielle
Teil. Deswegen ist Schlaf so wichtig, schon klar. Aber jetzt nur die Frage, was tue ich, wenn ich schlecht schlafe? Reicht es, wenn die anderen Bausteine erfüllt sind, wenn ich mich vernünftig ernährt habe und mich genügend bewegt habe, schlafe ich dann automatisch besser?
Auf jeden Fall. Wir wissen, dass Leute, die sich genügend bewegen, gut schlafen. Wir wissen, dass Leute, die sich gesund ernähren, besser schlafen. Wenn ich mir abends noch eine Flasche Wein reinziehe, schlafe ich mit Sicherheit schlechter. Wir wissen, wenn ich abends noch einen Hamburger esse, sehr spät, dass ich in den Unterzucker komme nach 3-4 Stunden durch diese Gegenreaktion des Körpers auf diese ungesunde Ernährung. Und dann wache ich mit Unterzucker auf und muss zum Kühlschrank laufen. Wenn ich zu viel trinke abends, muss ich zur Toilette laufen. Das heißt, ich kann durch eine schlechte Schlafhygiene dafür sorgen, dass ich schlecht schlafe. Und das muss man überwinden. Wenn allerdings Sorgen die Ursache für einen schlechten Schlaf sind, dann ist auch eine Psychotherapie angeraten.
Was meinen Sie mit viel Bewegung? Was bedeutet das? Ich muss ja nicht einmal die Woche einen Marathon laufen.
Nee, absolut nicht. Es geht einfach nur darum, dass es geht wieder um die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus, die nicht nur für unsere Erinnerung entscheidend sind und deren Fehlen von Neubildung zu Alzheimer führt, sondern es geht auch darum, dass diese Hirnzellen unsere Reaktion auf Stress regulieren. Und wenn unserem Jäger- und Sammlergehirn durch Bewegung signalisiert wird, du musst mit mehr Erfahrung rechnen. Das passiert nicht, wenn ich in der Höhle sitze. Wenn ich in der Höhle sitze, dann meine Muskeln nicht bewege, dann weiß das Jäger- und Sammlergehirn, okay, da muss mit keiner neuen Erfahrung zu rechnen sein, also brauche ich auch keine neuen Hirnzellen, die ja nur Energie kosten würden. Das heißt, Bewegung signalisiert im Gehirn, aha, da kommen neue Erfahrungen auf mich zu. Und es muss Bewegung sein, die man selbst ausführt. Im Auto passiert das nicht, weil die Muskeln, wenn sie aktiv werden, Hormone freisetzen, beziehungsweise auch andere Bereiche unseres Körpers Hormone freisetzen, die durch Bewegung stimuliert werden. Und die machen uns nicht nur sportlich fitter. Das heißt, wenn ich mehrfach die Treppe gehe, dann fällt es mir von Mal zu Mal leichter. Sondern diese Hormone wandern auch ins Gehirn und sorgen ganz effizient dafür, dass diese Neubildung der Hirnzellen aktiviert wird. Zudem reduzieren sie die Neigung zur Entzündung, was ganz wichtig ist. Und drittens werden Systeme aktiviert, die einen Stoff abbauen, den wir als Alzheimer-Toxin bezeichnen. Das ist eine ganz effiziente sozusagen Dreiklang von Funktion. Das heißt, man kann das Potenzial oder die Nützlichkeit von Bewegung gar nicht unterschätzen.
Also genügend Gründe, dass man sich bewegen muss. Die Frage war aber auch, wie viel und was das richtige Maß ist.
Mhm. Bei Bewegung geht es nicht darum, dass ich jetzt einmal schnell ins irgendein Sportzentrum gehe und eine halbe Stunde Sport mache und den Rest des Tages wieder auf dem Stuhl sitze. Bewegung für uns bedeutet eigentlich, den Mangel an Bewegung abzustellen. Also ganz entscheidend ist es, die Passivität unseres Lebens zu reduzieren. Der Jäger und Sammler war kein Marathonläufer, er war auch kein Sprinter. Das hat er höchstens in Notsituationen mal gemacht. Die tatsächliche Bewegung war zu Fuß gehen, große Bereiche, Areale abzusuchen nach nahrhaftem Essen. Das heißt, einfach nur spazieren gehen hat schon ein enormes Potenzial, senkt das Alzheimer-Risiko drastisch.
Also nicht jeden Schulgang, nicht jeden Einkauf, nicht jeden Kneipenbesuch mit einer Autofahrt verbinden und nicht jede Rolltreppe nutzen.
Technische Hilfsmittel vermeiden, wo es geht. Da hilft es auch schon, aufs Fastfood zu verzichten und einmal selbst im Kochlöffel durch den
Topf zu rühren. Ja, da haben viele Leute ja wieder keine Zeit für, ne? Sagen sie sich jedenfalls.
Dann wird aber Alzheimer zu einer Zeitmangelkrankheit.
Wäre vernünftig. Das soziale Umfeld halten Sie auch für ganz besonders wichtig. Was meinen Sie damit?
Ja, das soziale Umfeld ist das, was uns eigentlich stimuliert, also was unser Gehirn auch stimuliert. Wir sind ja soziale Wesen. Der Mensch alleine ist ja nicht überlebensfähig gewesen in der früheren Geschichte. Heute kann man natürlich schon alleine in seinem Zimmer überleben, weil alles angedient werden kann durch die Wirtschaft. Aber unser Gehirn ist ja aus Jäger- und Sammlerzeiten und ein in einer Sippe, wo der ihr ganz Sammler gelebt hat, wenn da ein Mensch isoliert wurde, war das ein sicheres Todesurteil. Wir sind ja nicht die schnellsten Lebewesen, wir sind nicht die stärksten. Wir sind nur erfolgreich, weil wir sozial interagieren. Darauf ist unser Gehirn getrimmt. Und deswegen sind wir auch fähig, Dinge, die wir von anderen Menschen hören, sofort uns zu merken. Im Gegensatz zu Vokabeln, die wir sehr schwer lernen. Ja? Also wenn wir mit Leuten in Kontakt sind, wenn wir mit ihnen sprechen, dann stimuliert das unser Gehirn und vor allem die Hirnregion, die für Alzheimer verantwortlich ist, den Hippocampus. Das ist das beste Training. Das ersetzt kein Hirntrainingsprogramm, kein Hirnjogging, soziale Interaktion. Das hat man wunderbar gezeigt vor kurzem. Da wurden zum Beispiel Rentner, das habe ich in meinem vorgehenden Buch, Alzheimer, die Alzheimer-Lüge, habe ich erwähnt, da hat man in Amerika ein Programm aufgelegt, Menschen, die in die Rente gekommen sind, dazu bewegt, Schulkindern Nachhilfeunterricht zu geben. Jetzt für das neue Buch Alzheimer ist heilbar, habe ich diese Studie nochmal angeschaut und da gab es jetzt neue Ergebnisse. Man hat nämlich das Gehirn von denen vermessen, die diese Studie mitgemacht haben, gegenüber denen vermessen, die die Studie nicht mitgemacht haben, die gesagt haben, ich habe keine Lust, sich mich mit Kindern abzugeben. Das Gehirn von denen, die sich mit den Kindern abgegeben haben, ist in diesen 2 Jahren um 1,8% gewachsen, während das Gehirn von denen, die gesagt haben, ich bleibe lieber zu Hause, schau Fernsehen, ist um über 1,5% geschrumpft. Also die Hirnregion, die für Alzheimer verantwortlich ist. Das heißt, man schützt sein Gehirn massiv, wenn man sozial aktiv bleibt. Und das gilt vor allem für Leute, die in die Rente kommen. Da müssen die Leute sich Aufgaben suchen. Das ist ganz entscheidend, wenn man Alzheimer präventieren.
Einfach mal einmal die Woche auf den Stammtisch gehen, reicht?
Es ist mit Sicherheit hilfreich, mit Leuten sich zu treffen. Aber man sollte jeden Tag dafür sorgen, dass man was zu tun hat, dass man geistig aktiv bleibt. Und geistig aktiv heißt eben nicht nur Bücher lesen, das ist stimulierend. Aber das, was man gelesen hat, anderen Leuten zu erzählen, darüber nachzudenken und mit Menschen wirklich persönlich zu interagieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende für unseren Hippocampus. Das ist bewiesen und es hilft, Alzheimer zu präventieren und wenn man sozusagen im Frühstadium der Krankheit ist, auch die Krankheit wieder abzuwenden.
Wenn man in Rente gegangen ist, besonders wichtig, weil das andere soziale Umfeld aus der Arbeit fehlt, muss man sich dann richtig vornehmen. Bei Kindern muss man schon frühzeitig darauf achten, dass sie nicht nur auf dem Bett oder auf dem Sofa liegen und in die Handy und in den Fernseher gucken, sondern auch mit ihren Freundinnen und Freunden unterwegs sind.
Ja, persönlicher Kontakt, ja. Den brauchen wir als Menschen.
Ich hoffe, wir haben ein bisschen angeregt und ein bisschen Mut gemacht, was man gegen Alzheimer und wenn man diese 4 Punkte berücksichtigt, auch gegen ganz viele andere mögliche Erkrankungen tun kann. Deswegen bedanke ich mich herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Eins gehört.